Folgende Begebenheit könnte sich so oder auch anders zugetragen haben. Der Tag ist vorbei, du fährst nach Hause. In den Radionachrichten hörst du einen kurzen Bericht über ein kleines Dorf in Indien, wo ein paar Einwohner plötzlich auf sonderbare Art an einer Krankheit gestorben sind, die noch völlig unbekannt ist. 3/4 der Menschen dort sind tot. Aber es ist keine Grippe. Das ist sehr interessant für die Wissenschaft. Mediziner werden hingeschickt, um die Sache zu untersuchen. Du denkst nicht weiter darüber nach, aber als du am Sonntag nach dem Gottesdienst nach Hause fährst, hörst du einen neuen Bericht im Radio. Nur sind es jetzt keine Dorfbewohner mehr, sondern schon 30.000 Menschen in den Hügeln des betroffenen Gebietes in Indien. An diesem Abend kommt im Fernsehen ein kurzer Bericht im Abendjournal. Niemand hat bisher etwas von dieser seltsamen Krankheit gehört. Als du am Montagmorgen wach wirst, siehst du es in den großen Schlagzeilen in der Zeitung. Aber es betrifft nun nicht mehr nur Indien, sondern mittlerweile auch Pakistan, Afghanistan und Iran. Du hörst den Bericht überall und es wird die geheimnisvolle Krankheit genannt. Die Regierung ruft dazu auf, mit großzügigen Spenden an diese Menschen zu denken und zu hoffen, dass sich alles zum Positiven wendet. Die Frage ist nur, wie bekämpft man diese Krankheit? Dann kommt der Präsident von Frankreich mit einer Ankündigung, die alle aufschreckt. Er schließt die Grenzen. Keine Flüge mehr aus oder in die betroffenen Gebiete. Am Abend siehst du in den Nachrichten, dass eine französische Frau berichtet, dass im Krankenhaus in Paris ein Mann liegt, der an der geheimnisvollen Krankheit sterben wird. Sie ist also nach Europa gekommen. Panik bricht aus. Soweit man weiß, merkt man erst nach einer Woche, dass man die Krankheit hat. Danach hat man 4 Tage seltsame Erscheinungen am Körper und dann stirbt man. Großbritannien schließt die Grenzen, aber es ist zu spät. Am Dienstagabend macht der amerikanische Präsident folgende Ankündigung: Keine Flüge aus Europa und Asien, weil dadurch die Volksgesundheit bedroht ist. Sind Familienmitglieder dort, ist das bedauerlich, aber sie können nicht mehr nach Hause, bevor ein Heilmittel gefunden ist. Binnen 4 Tage ist die gesamte Welt in Panik gestürzt. Menschen kaufen Atemmasken, Menschen fragen sich, was wohl passiert, wenn die Seuche bei ihnen ausbricht. Pfarrer verkündigen das Ganze als eine Strafe Gottes. Es ist Mittwochabend in der Gebetsstunde in der Gemeinde, als jemand reinstürmt und schreit: Stellt das Radio an! Menschen in der Kirche hören gebannt den Bericht. 2 Männer liegen in der Uniklinik in Berlin. Auch sie sterben an der geheimnisvollen Krankheit. In ein paar Stunden weiß es jeder. Wissenschaftler arbeiten rund um die Uhr. Nichts wirkt. Überall in Deutschland breitet sich die Krankheit aus. Hamburg, Frankfurt, München, überall. Auch in den USA ist die Krankheit in der Zwischenzeit ausgebrochen. Und dann kommt plötzlich ein Bericht. Der Code der Krankheit ist geknackt. Ein Heilmittel kann gefunden werden. Gegengift kann entwickelt werden. Es muss aus einer Blutprobe von jemandem hergestellt werden, der noch nicht infiziert ist. Überall werden Menschen aufgerufen, in das nächste Krankenhaus zu gehen, um das Blut untersuchen zu lassen. Menschen gehen in Massen in die Krankenhäuser, um dem dringenden Aufruf nachzukommen. Als du mit deiner Familie am späten Freitagabend im Krankenhaus ankommst, stehen dort schon lange Schlangen von Menschen. Krankenschwestern und Ärzte stechen in die Finger und kleben Etiketten auf die Blutproben. Deine Frau und deine Kinder waren schon dran. Du wirst gebeten zu warten, bis dein Name aufgerufen wird und du nach Hause gehen kannst. Du stehst dort herum, ängstlich. Mit deinem Nachbarn und deiner Familie redest du. Du fragst dich, was um Himmels Willen nur los ist, und ob das Ende der Welt in Sicht ist. Plötzlich kommt ein junger Mann aus dem Krankenhaus, schreit und wedelt mit einem Papier. Du kannst ihn nicht verstehen. Wieder ruft der Mann. Dann zieht dich dein kleiner Sohn am Ärmel und sagt, Papa, das bin ich. Bevor du es kapierst, packen sie deinen Sohn und nehmen ihn mit. Dann hörst du jemanden sagen, Augenblick, gleich haben wir's. Und dann, es ist gut, sein Blut ist sauber, perfekt. Wir wissen sicher, dass er die Krankheit nicht hat. Wir denken, dass er die richtigen Bluteigenschaften hat. 5 angespannte Minuten später kommen die Doktoren und Schwestern heraus. Sie weinen und umarmen sich, manche lachen sogar. Es ist das erste Mal seit einer Woche, dass du jemanden lachen siehst. Ein alter Doktor kommt auf dich zu. Vielen Dank, mein Herr. Die Bluteigenschaften Ihres Sohnes sind perfekt. Es ist sauber. Es ist rein. Wir können das Heilmittel herstellen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alles jubelt und freut sich. Erneut kommt der alte Doktor auf dich zu und deine Frau, auf dich und deine Frau zu und sagt, können wir sie mal eben sprechen? Wir waren uns nicht im Klaren, dass der Spender ein Minderjähriger ist und wir brauchen dazu ihre Unterschrift. Du beginnst zu unterschreiben, als du plötzlich siehst, dass die Anzahl der Blutbeutel, der Blutflaschen, die abgenommen werden sollen, nicht eingetragen ist. Wie viele Flaschen, fragst du. Da verschwindet das Lächeln des alten Doktors und er sagt, wir hatten keine Ahnung, dass es sich um ein Kind handelt. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir benötigen sein ganzes Blut. Du versuchst noch zu sagen, aber begreifen Sie denn nicht? Er sagt, wir sprechen hier über die ganze Welt. Bitte unterschreiben Sie. Wir alle haben es nötig. Du, können Sie keine Bluttransfusion machen? Wenn wir sauberes Blut hätten, antwortet er, würden wir es tun. Würden Sie bitte unterschreiben? In eisiger Stille unterschreiben Sie. Dann wirst du gefragt, wollen Sie noch einen Moment zu ihm, bevor wir anfangen? Kannst du zurückgehen? Kannst du in den Raum, wo er an dem Tisch sitzt und sagt, Papa, was wird hier gemacht? Kannst du seine kleinen Hände fassen und sagen, Junge, Junge, ich habe dich ganz lieb und werde aufpassen, dass dir niemals etwas passiert, was nicht unbedingt notwendig ist. Verstehst du das? Und als der alte Doktor zurückkommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen nun anfangen. Überall auf der Welt sterben Menschen. Kannst du da hinausgehen? Kannst du weggehen, während dein Sohn fragt, Papa, Papa, warum hast du mich verlassen? Und in der folgenden Woche hält man eine Zeremonie ab, um deinen kleinen Sohn zu ehren. Während manche Menschen einfach liegen bleiben und ausschlafen, manche nicht einmal kommen, weil sie zum Picknick an die See fahren wollen, und andere mit scheinheiligem Lächeln kommen, als ob ihnen das alles einerlei wäre. Du aber würdest am liebsten aufspringen und rufen, mein Sohn starb für euch. Ist es euch wirklich ganz egal? Wisst ihr nicht, wie wichtig das für mich ist?
Meint Jesus wirklich, dass er von Gott verlassen ist? Wir schauen uns diese tiefste Stunde des Gottessohnes an. Und wir haben das noch im Ohr, was wir vorhin als so eine Art Vergleichsgeschichte gehört haben. Der Vater, der erlebt, wie der eigene Sohn und nur durch das Opfern des Lebens des eigenen Sohnes Rettung für die Welt möglich ist. und die Schmerzen, die der Vater darin durchmacht. Wenn wir uns dieses Kapitel aus oder diesen Abschnitt aus Matthäus 27 anschauen, dann sehen wir, wie diese tiefe Stunde des Gottessohnes tatsächlich aussieht. Er stirbt tatsächlich in Gottes Ferne. Er erleidet stellvertretend das, was uns normalerweise zustehen würde. Die Trennung von Gott. In seinem ganzen Leben hat Jesus das nie erlebt. Er war beim Vater, er lebte in engster Gemeinschaft mit dem Vater. Diese Gemeinschaft dauerte an, als er auf der Erde unterwegs war. Und der Leidensweg findet seinen Höhepunkt darin, oder seinen Tiefpunkt, müsste man besser sagen, seinen Tiefpunkt darin, dass Jesus das erlebt, was die Sünde ausmacht, nämlich eine absolute Trennung von Gott. Und deshalb sagt er das wirklich und meint es so: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fängt damit an, den Psalm 22 zu beten und damit sich zu beziehen auf das, was auch Menschen schon vor ihm erlebt haben und prophetisch in den Mund Davids gelegt wurde, was der Messias einmal aussprechen wird. Er stirbt außerhalb der Stadt. Er stirbt außerhalb der Stadtmauern, weil man solche Strafen außerhalb der Stadt vollzog. Aber auch das ist ein Bild dafür, in welche Schande hinaus er geführt wird. Ein Bild dafür, dass er aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen wird und draußen vor den Toren der Stadt sterben muss. Der Schreiber des Hebräerbriefes greift das auf und sagt, dass darin die Schmach und Schande von Jesus Christus besteht, dass er, als er die Sünde trägt, von göttlicher Gemeinschaft ausgeschlossen ist und von menschlicher Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Er trägt die Sünde, nicht nur symbolisch. Er trägt die Sünde und die Schuld der Menschen wiegt so schwer, dass sie bei ihm, dass er zur Sünde gemacht wird, wie das im 2. Korintherbrief steht. Er wird zur Sünde gemacht. Die ganze Last dieser Welt liegt auf seinen Schultern in diesem Moment und trennt ihn vom Zugang zum Vater im Himmel. Und er erlebt diese ganze Verlassenheit. Er stirbt an einem Ort des Fluches. Im Alten Testament heißt es, dass wer am Holz hängt, wer am Kreuz hängt, dass der verflucht ist. Er trägt den Fluch, den die Sünde und der Tod mit sich brachte und der über uns Menschen ausgesprochen war, als die ersten Menschen sich von Gott abwenden. Er trägt den Fluch, er trägt den Tod, er trägt die Sünde am Kreuz. Und er entscheidet sich ganz bewusst, diesen Leidensweg zu gehen. Wir sehen das an mehreren Begebenheiten, dass Jesus mit Gott dem Vater noch einmal redet und sagt, also mir wäre es lieber, ich müsste diesen Weg nicht bis zu Ende gehen, weil er weiß, was ihn erwartet. Und er sagt aber, Gott, dein Wille, mein Vater, dein Wille soll geschehen. Er soll gelten. Und er entscheidet sich dann noch einmal, dieses ganze Leiden zu tragen, als ihm ein Betäubungsmittel angeboten wird. Unmittelbar, in Markus 15 wird das berichtet, unmittelbar, bevor Jesus ans Kreuz genagelt werden soll, wird ihm Wein vermischt mit Myrrhe angeboten, um die Schmerzen etwas zu lindern. Und er lehnt das ab. Er lehnt das ab und ich denke, dass er es ablehnt, weil er nicht durch Betäubung diesen Schmerz mildern will, sondern dieses Leiden bewusst tragen will für uns. Und er stirbt auch von Menschen verspottet und unverstanden, bis dahin, dass sie diesen Anfang des Psalms 22, den er betet, nicht verstehen. Warum verstehen sie das nicht? Sie verstehen das nicht, weil Jesus auf Hebräisch betet. Und die meisten Umstehenden können kein Hebräisch, sondern können Aramäisch, also die Umgangssprache der damaligen Zeit. Und deshalb verstehen sie nicht, was Jesus hier betet. Und darum denken sie, naja, der wird irgendwie Elia rufen. Schauen wir doch mal, ob der kommt. Also er muss den Spott der Menschen ertragen. Er stirbt in der Gottverlassenheit und in der Menschenverlassenheit, die tiefste Stunde des Gottessohnes. Und dann sehen wir den Triumph des Gottessohnes. Das ist das Zweite, was wir hier entdecken. Der Triumph des Gottessohnes. In Vers 51 dieses Abschnittes, den wir auch gehört haben, direkt nach dem Tod Jesu wird das deutlich. Da zerreißt der Vorhang, der im Allerheiligsten, das heißt in dem Tempel, hängt ein großer Vorhang, der, ich sage einmal, das, was Gott als besonders heilig und einen besonderen Ort der Gottesbegegnung seinem Volk geschenkt hatte, wo einmal im Jahr ein Hohepriester Zugang hatte, nachdem er sich besonders gereinigt hatte. Dieser Vorhang, der dazwischen ist und der diesen Zugang versperrt, der zerreißt von oben bis unten. Und er macht deutlich, jetzt ist der Zugang frei zu Gott. Das ist der Triumph des Gottessohnes. Dass der Zugang zu Gott frei wird, das wird in diesem gleichen Moment, in dem Jesus stirbt, wird das schon deutlich. Schenkt Gott ein deutliches Zeichen, was hier überwunden wird. Das, was den Menschen vorher von Gott trennte, das ist überwunden. Jetzt, wo Jesus gestorben ist und hat die Sünde getragen, da ist der Zugang zu Gott frei. Das ist der Triumph des Gottessohnes. Und dann schickt Gott weitere Zeichen dafür, ein Erdbeben, das die Leute erschrecken lässt. Und ich verstehe das, dass die ganze Schöpfung mit hineingenommen ist in dieses gewaltige Geschehen, was auf Golgatha sich vollzieht. Dass die Schöpfung, so wie es der Römerbrief sagt, wirklich sozusagen mitseufzt über dem Schicksal, das sie mit dem Menschen sozusagen verbindet und teilt. Und dass in diesem Moment deutlich wird, dass einerseits vielleicht der ganze Schmerz dieses Weges, den Christus einschlagen musste für uns, aber dass hier auch Gott deutlich macht, hier ist kein normales Geschehen, was hier passiert. Hier stirbt nicht irgendwie ein Mensch wegen eines Justizirrtums oder wegen Böswilligkeit von Menschen, sondern es ist ein von Gott gewählter und bestätigter Vorgang, der dazu dient, dass Menschen frei werden. Frei werden wovon? Wir hatten das vorhin schon, frei werden von dem bisher versperrten Zugang zu Gott. Das heißt, sie sind frei, wirklich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und zum Zweiten noch etwas anderes. Hier wird uns berichtet, dass durch dieses Erdbeben oder im Zusammenhang damit Tote auferweckt werden. Und wenn Tote auferweckt wurden, auch im Alten Testament, und auch bei Jesus war das immer ein Signal, hier ist die ganze Kraft Gottes am Werk. Hier ist die ganze Kraft Gottes am Werk und hier zeigt Gott, wer er wirklich ist und welche Macht er hat, dass er dem Tod gebieten kann. Hier ist also deutlich gemacht, durch dieses Geschehen am Kreuz, der Tod ist endgültig überwunden. Und die ganze Last und Not des Todes ist genommen. Nicht, dass Menschen sich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Ich denke, viele von Ihnen haben vielleicht Menschen begleitet zum Sterben hin oder es einmal erlebt oder Sie können sich das auch selber vielleicht vorstellen, wenn Sie selber einmal in Sorge oder Not waren, dass wir natürlich empfinden als Menschen, dass wir Angst vor dem Tod haben. Eine natürliche Angst vor dem Abschied nehmen. Und doch wir das feststellen bei Menschen, die mit Christus verbunden sind, dass sie sozusagen durch diesen Tod hindurchsehen können. Weil Christus ihn überwunden hat, hat dieser Tod seinen Stachel, seine harte Seite verloren und ist für uns zu einem Durchgang zu Gottes Welt geworden. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht, indem Gott Tote hier auferweckt für eine kurze Zeit, die danach wieder sterben, um deutlich zu machen, hier ist eine Kraft am Werk, die Tote auferstehen lässt. Hier wird der Tod überwunden und seine Macht wird genommen. Das, was wie ein Fluch über dem Menschen lag, das ist jetzt genommen. Und dann sehen wir, was das für Wirkungen hat. Und das ist die Wirkung, die Gott erzielen möchte, wenn er hier seine ganze Kraft zeigt und die ganze Kraft seiner Stärke am Kreuz zeigt. Dieser Triumph wird eigentlich erst dann deutlich, in Vers 54, der römische Hauptmann, die Soldaten, also Menschen, die gar nicht zum jüdischen Volk, zum Volk Gottes gehörten, die hatten gar nicht diese Vorkenntnis von dem gerechten und heiligen Vater im Himmel. Aber sie, die dafür abgestellt waren, Jesus zu bewachen, sie sind nicht unberührt von diesem Geschehen, sondern sie stehen da, sie beobachten das Geschehen, sie erschrecken über das Erdbeben besonders und sie bringen das in den direkten Zusammenhang. Und der Hauptmann spricht das aus, oder sie sogar, noch mehrere mit dem Hauptmann, steht hier, sie erschraken sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Er war wirklich Gottes Sohn. Das heißt, an dieser Stelle wird der ganze Triumph des Gottessohnes deutlich. Das war genau das Ziel, weswegen Jesus stirbt. Dass Menschen sagen, ja, hier ist der Gottessohn. Er stirbt. Er stirbt dafür, dass Menschen zu Gott Zugang haben und Verbindung mit Gott haben können. Dass sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Dass sie nicht verloren gehen. Dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern sie gerettete Menschen sind. Das wird hier deutlich und dieser Triumph wird in diesem Zitat dieses Hauptmanns besonders deutlich. Ein Mensch, der fern von Gott steht, erkennt in diesem Geschehen, ja, das ist Gottes Sohn. Und das Letzte, der dritte Gedanke, das Kreuz, eine Schmach und gleichzeitig eine Gotteskraft. Der Schreiber des Hebräerbriefes, sagte ich schon gerade, der beschreibt dieses Kreuz als das, was es wirklich ist, ein Symbol eigentlich, dass Schande über diesen Menschen gekommen ist. So haben die Römer das auch erfunden, dieses Hinrichtungsinstrument. Das war eine Sache, um Leute abzuschrecken. Um sie abzuschrecken von etwas, von einer kriminellen Tat. Dafür war es erdacht. Es war ein schreckliches Zeichen. Es war ein Zeichen, das abschrecken sollte vor kriminellen Handlungen oder vor dem, was die Römer damals kriminell nannten. Und Jesus geht diesen Weg und trägt die Schande außerhalb der Stadt Jerusalem. Und der Hebräerbrief sagt, wir als Christen tragen letztlich etwas von dieser Schande auch mit. Von dieser Schmach. Und das erleben wir immer mal wieder, wenn Christen verspottet werden, wenn es betraf die Leute, die den Hebräerbrief als Erste bekommen haben, auch in ihrer besonderen Situation als Judenchristen, dass sie merkten, wir können nicht mehr alles so befolgen, wie wir das als Juden gelernt haben, sondern wir müssen jetzt eine stärkere Verbundenheit und Loyalität haben als zu dem, was wir vorher gelernt haben. Und damit ist im Zweifel das, was Jesus Christus uns gelehrt hat, das Wahre, was dem wir folgen wollen. Und insofern erleben sie, dass sie selber zum Teil auch ausgestoßen werden aus der Volksgemeinschaft der Juden. Darin erleben sie die Schande, die auch Christus ertragen hat. Und so erleben Christen manchmal das auch, und natürlich besonders in Verfolgungssituationen, aber nicht nur, glaube ich, erleben Christen manchmal, wie sie belächelt werden, verspottet werden, und sie tragen, so lehrt uns das die Bibel, etwas von diesem Kreuzesgeschehen der Schande mit sich, weil sie nicht über ihrem Lehrer stehen, weil sie sich zu dem bekennen, über den vielleicht manche lächeln. Paulus drückt das so aus, dass das Kreuz selber für Menschen, die vom Evangelium nicht ergriffen sind, letztlich etwas Komisches und Peinliches und vielleicht sogar Verachtenswertes hat in seiner Schwäche. 2. Korinther 13, Vers 4. Und wenn Christus auch gekreuzigt worden ist in Schwachheit, so lebt er doch in Kraft. Das ist die zweite Botschaft, die hier drin steckt. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Es ist nicht nur diese Seite der Schmach und Schande, sondern es ist ein Wort der Kraft. Ein Wort, wo Gott dokumentiert, hier liegt die ganze Kraft der Vergebung für Schuld. Hier liegt die ganze Kraft dafür, dass man nochmal neu beginnen kann. Hier liegt die ganze Kraft zu einem erneuerten Leben mit Jesus Christus. Und darum ist es eine Gotteskraft. Und darum finden wir im Kreuz von Jesus Christus tatsächlich Vergebung für das, was in unserem Leben falsch gelaufen ist, für Sünde und Schuld. Und gleichzeitig im Kreuz die Kraft, dass der Tod wirklich überwunden wird. Dass die Kraft Gottes im Kreuz zeigt sich sowohl in der Vergebung als auch im ewigen Leben. Gerettet für Zeit und für Ewigkeit. Das ist die Gotteskraft. Amen.